euch erinnert, gibt es auch einen Bereich in dem integralen Lebenspraxis, ein Modul, wo es um Emotionen geht und Emotionen eben umwandeln und veredeln. Eine relativ weit verbreitete Technik in der Hinsicht ist das sogenannte Tonglen. Also bitte Tonglen auszusprechen und nicht Tonglen. Und das ist eine buddhistische Meditationsmethode aus dem Mahayana-Buddhismus, also aus dem großen Fahrzeug. Kennt jemand den Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen Fahrzeug des Buddhismus? Also der Ur-Buddhismus 1.0, könnte man so sagen, ist diese Technik, die der Buddha selbst gelehrt hat. Die wird zum Beispiel in Sri Lanka und in Thailand, nennt man auch Theravada oder Hinayana-Buddhismus. Und da geht es hauptsächlich darum, sich aus der Verstrickung des Leidens zu befreien. Es gilt als ein eher schwieriger Weg und deswegen wurde es auch als das kleine Fahrzeug genannt, vor allem von den Anhängern des Mahayana-Buddhismus, der etwa 500 Jahre später dann als eine große Strömung aufkam. Buddhismus 2.0 könnte man das vielleicht nennen, der gekennzeichnet ist durch zwei Aspekte. Also während der Ur-Buddhismus, die Lehre des Buddha, eigentlich eher wissenschaftlich und tendenziell ein bisschen atheistisch ist, gibt es im Mahayana-Buddhismus so die Idee, der Buddha ist ja nur eine Inkarnation dieses ständigen Buddha-Prinzips. Und dann kommen plötzlich doch wieder ganz viele Götterwelten und verschiedene göttliche Inkarnationen des Buddha hervor. Und auf diese Weise wurde dann gewissermaßen im Buddhismus das Bedürfnis der Menschen nach Frömmigkeit und nach einem Gegenüber, das man irgendwie als Vorbild nehmen kann oder anbieten oder so, wieder stärker erfüllt. Also das ist der eine Zug, der in dem Mahayana-Buddhismus sich ausgebreitet hat. Das andere war die wahrscheinlich richtige Erkenntnis verschiedener Meditierer. Gut, wenn ich es jetzt geschafft habe, die Erleuchtung zu erzielen. Im Buddhismus müsst ihr euch jetzt nicht merken, diese ganzen Begriffe. Im Buddhismus wird man sagen, ein Arhat zu sein, jemand, der nicht mehr an Leid oder Freude sozusagen festhängt, sondern der sich innerlich befreit hat von den Verstrickungen des Irdischen, von der Mühsal, von dem Leiden, von dem Schmerz. Aber die Menschen um mich herum sind es immer noch, was habe ich dann davon? Also was profitiert davon die Welt? Vor allem je mehr ich mich befreie, je stärker ich zu dieser Erleuchtung komme, merke ich, wir sind irgendwie alle eins. Das heißt, wenn ich dann alleine irgendwo befreit bin, das ist gar keine echte Befreiung, das ist eigentlich fast so eine Art Illusion. Sondern erst wenn alle Wesen frei sind und befreit sind, erst dann ist das Ziel der Evolution erreicht. Und aus diesem Grund haben die dann das sogenannte Bodhisattva-Gelübde abgelegt. Dass sie nämlich gesagt haben, ich werde jetzt alles tun, um die Erleuchtung möglichst schnell zu erreichen. Aber den letzten Schritt, nämlich nicht wiedergeboren zu werden, sondern einfach aufzugehen im Nirvana. Stattdessen gelobe ich, dass ich immer wieder kommen werde, um den anderen Wesen gewissermaßen auch zu helfen, die zu unterstützen. Und zu dem Bodhisattva-Gelübde gehört, und ich warte jetzt nicht darauf, bis ich erleuchtet bin, bis ich irgendwie anfange, Mitgefühl zu spenden und Gutes zu schaffen in der Welt, sondern ich fange gleich damit an. Mit meinen bescheidenen Mitteln, die mir eben zur Verfügung stehen, werde ich mich dafür einsetzen, dass ich für andere da bin. Erst im Mahayana-Buddhismus hat der Buddhismus auch eine soziale oder aktive oder gesellschaftlich aktive Komponente gekriegt. Die ursprüngliche Version ging eigentlich ganz sich in die Kontemplation zurückzuziehen und sich strengen Regeln zu unterwerfen. Mahayana wird jetzt wieder etwas offener, geht wieder mehr auf die anderen Menschen zu und hat dann wieder eher den Charakter von so einer Art Religion gekriegt. Und innerhalb des Mahayana-Buddhismus hat sich dann auch die tantrische Variante des Buddhismus daraus entwickelt, den man Vajrayana nennt, das geheime Fahrzeug oder das Mantra-Fahrzeug, und das ist wiederum eine Verschmelzung mit dem hinduistischen Tantra und wird heutzutage vor allem in Tibet gelehrt. Also die Leute, die jetzt in Tibet sind, sind Vajrayana-Buddhisten, die Leute in China und Japan sind Mahayana-Buddhisten, die Leute in Sri Lanka und Thailand sind Hinayana-Buddhisten. Also Vajrayana, könnte man sagen, ist dann der Buddhismus 3.0, wo dann auch sehr stark mit tantrischen Methoden gearbeitet wird, mit sich mit Gottheiten identifizieren, Mantras rezitieren und in hohen Stufen auch Sexualpraxis, unterscheidet sich eigentlich dann gar nicht mehr so sehr von dem, was wir hier auch unter Tantra verstehen. also auch das Anfertigen von Meditationsbildern, das lange Rezitieren von Mantras, das Arbeiten mit Altären, mit Ritualen. Das ist dann, manche Leute sagen, das ist dann der Sieg des Hinduismus über den Buddhismus, dass sozusagen die ganzen hinduistischen Elemente durch die Hintertür, die der Buddha alle rauswerfen wollte, dann wieder zurückgekommen sind. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich viel subtiler und komplizierter. Gut, und Tonglen ist jetzt eine Praxis, die zu Mahayana gehört, aber auch in Vajrayana existiert. Also gewissermaßen auch eine Praxis, die jeder Tibeter, der Tantra lehrt, hat eine bestimmte Phase oder praktiziert eigentlich bis an sein Lebensende auch immer wieder diese Übung, die Tonglen heißt. Sie gehört zur Gruppe der Mitgefühlsmeditationen. Und sie geht wahrscheinlich auf den großen indischen Tantra-Meister und Mönch Atisha zurück. Atisha ist einer der Leute, die den Buddhismus von Indien nach Tibet gebracht haben. Also da sind so einige dieser Menschen, einer davon ist Padmasambhava. Es gab so einige sehr wagemutige und heutzutage würde man wahrscheinlich sagen Missionare. Das waren aber eigentlich alles ziemliche Freaks, die gedacht haben, ich gehe jetzt einfach in ein anderes Land und werde dort dem König irgendwie erklären, dass der Buddhismus es mehr bringt als die Religionen, die sie damals dort hatten. Und sie waren teilweise halt sehr erfolgreich, indem sie gegen Dämonen gekämpft haben. Da gibt es immer tausend Geschichten. Und ebenso einer dieser Leute war auch Atisha. Wobei von seiner Art her war Atisha eher so ein mönchischer Typ. Das Padmasambhava eher so ein wilder Yogi, mit Tigern kämpfen und sowas, war so mehr seine Sachen und Dämonen zu zerstören oder zu unterwerfen und auf die richtige Seite einzuspannen. Atisha hat sich eher so dem Innern zugewandt und war in der Hinsicht eher der Gründer einer mönchischen Richtung. Nichtsdestotrotz, seine Tonglen-Geistesmeditation ist bis zum heutigen Tag sehr frisch geblieben und sehr kraftvoll. Also ich folge bei den Erklärungen jetzt dem Sogyal Rinpoche, der dieses Buch geschrieben hat, das tibetische Buch vom Leben und Sterben, von dem werde ich an diesem Wochenende noch öfters erzählen. Das ist ein Grundlagenwerk, das ganz gut einführt in diese Ideenwelt des tantrischen Buddhismus. Und es gibt die eigentliche Tonglen-Praxis und es gibt vorbereitende Übungen, die aber an sich auch schon eine intensive Praxis ermöglichen. Das Grundprinzip bei Tonglen ist, wenn du irgendwo im Leben, wenn dir irgendwie etwas Leiden, Stress, Ärger, Unruhe, Disharmonie über den Weg läuft, wie gehst du damit um? Das ist erstmal so die Ausgangsfrage, die wahrscheinlich irgendjemand mal den Atisha gestellt hat. Okay, ich kann ja versuchen, mich selber irgendwie rein und sauber und so zu halten, aber wenn ich sehe, da ist ein Bettler, der leidet, da ist irgendwie ein Mensch, der ist verstrickt in seinem Wutwahn, der ist irgendwie sauer oder der Nächste ist irgendwie depressiv und niedergeschlagen und ich kann dem natürlich ein paar aufmunternde Worte geben, aber wirklich was nützen tut's nichts. In einer bestimmten, inzwischen eher antiquierten Variante des Buddhismus heißt, das ist nicht deine Sache, geht dich nichts an, konzentriere dich auf dich selbst und deine Meditation. Wenn man sich aber konzentriert auf seine Meditation, wird man immer offener und empfänglicher. Man kriegt immer stärker mit, was ist denn mit den anderen? Das kennt ihr vielleicht, ne? Also kann ich mich eigentlich, wäre das eine künstliche Art, mich wieder von mir selbst zu entfernen, wenn ich da meine Grenzen dicht mache. Okay, ich kriege das dann mit. Und die Idee bei Tonglen ist eine Praxis, dass ich das absorbiere oder das Einatme, also auch tatsächlich einatme, die negative Energie, die sich mir da so darstellt, also die ich so empfinde, nehme sie in mein System auf. Das ist jetzt eine geistige Vorstellung, man vergiftet sich dabei nicht energetisch. Wir werden das nachher ausprobieren und werden mal gucken, ob das so stimmt. Und atme harmonische und ausgerichtete Energie, liebende Güte, Mitgefühl wieder zu dem anderen Menschen hin. Also das sollte man erstmal so einigermaßen können, bevor man mit tantrischer Praxis überhaupt anfängt, sagen die Buddhisten. Und ich, ja, zu weiten Teilen auch stehe ich dem zustimmend gegenüber. Die vorbereitenden Übungen, das erste wäre Tonglen für das geistige Umfeld. Also diese Idee, die es auch in der gewaltfreien Kommunikation gibt, dass man erstmal sich selbst Einfühlung und Mitgefühl geben muss, bevor man das bei anderen kann, das haben die Buddhisten vor irgendwie 2000 Jahren auch schon rausgekriegt. dass jemand schlecht Mitgefühl für andere haben kann, wenn er selber halt irgendwie gerade unruhig ist und leidet oder selber verstört, dass das oft zu Heuchelei führt. Deswegen fängt man erstmal an, wenn man zum Beispiel schlechte Laune hat, ne? Dann absorbiere das Unheilsame beim Einatmen, beim Ausatmen verströme Ruhe, Klarheit und Freude und reinige damit die Verfassung und Umgebung des Geistes. Also du setzt dich hin, dann ist vielleicht irgendwie Unruhe, dann merkst du, hier um mich ist irgendwie alles unruhig, vielleicht auch in mir, ich atme das alles ein, ziehe das ins Herz und atme Harmonie und Ruhe aus, bis die Verfassung des Geistes sich dann wieder harmonisiert hat. Also am Anfang wird das nicht so klappen und dann macht man das eine Zeit lang und dann merkt man irgendwann, oh, das geht ja. Also diese Power, die steckt nämlich tatsächlich in uns. Natürlich wird es durchs Üben mehr verstärkt, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Die zweite vorbereitende Übung, wenn du dich natürlich schon voll in deiner Kraft fühlst und total ausgeglichen, harmonisch, kannst du das auch weglassen. Aber was so im Normalfall oder auch wenn man mal schlecht drauf ist, dann kann man auch Tonglen für sich selbst geben. Das ist so die zweite. Also man teilt sich auf in zwei Personen in der inneren Vorstellung, ne? Also wir stellen uns einfach vor, mal der Einfachheit halber, dass wir zwei sind. Und es gibt so eine Person A, das ist der mitfühlende, warme und liebende Teil. Und die Person B, die gerade verbittert, zornig, frustriert oder sonst was ist. Alleine das hilft schon, dass man irgendwie sich auch distanziert von diesem verbitterten, zornigen, frustrierten Teil. Weil wenn man verbittert, zornig, frustriert ist, fühlt es sich ja oft so an, wie da ist überhaupt nichts anderes als diese Verbitterung, Zorn, Frustration. Und dann setzt man sich aber hin und bringt diese Übung, Disziplin mit. Okay, da lasse ich jetzt den sitzen. Das bin auch ich, aber es ist halt ein Teil von mir, der ist verbittert, zornig, frustriert, eifersüchtig, wütend, was weiß ich, was alles. Und es gibt den Teil B, der ist einfach im Mitgefühl, in der Liebe, in Gleichmut. So, dann sind wir schon mal zu zweit. Und dann öffnet die Person A sein Herz und erzeugt beim Einatmen tiefes Mitgefühl für B. Und der kann sich dann auch mehr öffnen. Beim Ausatmen sendet A Warmherzigkeit, Vertrauen und Glück zu B. Und dann schaut man mal wieder auf B, ob man das fühlen kann, dass da von jemand irgendwie dieses warmherzige Vertrauen kommt. Und dann muss man halt ab und zu so switchen, ne? Mit dem Ein- und Ausatmen ist noch ein bisschen kompliziert am Anfang, aber da findet man sich schon ein. Also das wäre Tonglen für dich selbst. Dann gibt es auch eine Art Vergebungstonglen, also Tonglen zu vergangenen Lebenssituationen, wo man sich vor allem selber vergibt. Du erinnerst dich an Situationen, in denen du dich schlecht verhalten hast und deswegen du vielleicht noch Schuldgefühle oder sowas ähnliches hast. Und denkst, ah, das hätte ich irgendwie anders machen müssen und so weiter. Und beim Einatmen übernehme nun Verantwortung, bekenne dich dazu und bitte um Vergebung. Und beim Ausatmen spüre Versöhnung, Vergebung, Heilung. Also sind es alles so innerpsychologische Vorgänge. Also das ist eben diese Weise, wie das in der Geistungsschule und tibetisch Lojong halt gemacht wird. Also so eine Art tibetische Variante von Schattenarbeit vielleicht auch. Und dann gibt es Tonglen für andere. Das ist die zentrale Praxis, die Hauptpraxis, wenn man sich selber erstmal so weit gereinigt hat. Kannst du natürlich sofort damit anfangen, wenn du dich ohnehin in deiner vollen Kraft fühlst und in dieser Harmonie. Kannst du vielleicht zuerst mit Leuten, die dir sympathisch sind oder gute Freunde oder Menschen, an die du dich gerade daran erinnerst, die möglicherweise gerade Schmerz und Leid erfahren, konzentriere dich auf die und atme ihren Schmerz, ihren Ärger und so weiter ein und entfalte halt maximales Mitgefühl. Also Mitgefühl bedeutet jetzt in dieser Lebensart, dass du tatsächlich diesen Schmerz und den Ärger und so weiter auffühlst, aber dich damit halt nicht verwickelst. Aber dass du schon merkst, ja, da ist etwas, da ist Leiden, wenn es dann dir so reinziehst, dass du, dass es dich selber halt auch da reinstürzt, dann war das zu viel. Dann fehlt dir noch die Kraft, das zu integrieren. Das ist im Tantra immer so, man macht irgendwie das, was man integrieren kann. Also entwickle maximales Mitgefühl, ströme beim Ausatmen Heilung, Liebe, Freude und Glück und so weiter aus. Und das machst du dann eine ganze Weile, was weiß ich, 10 Minuten, 15 Minuten, also eine ganze Zeit lang praktizierst du das. Und der Ratschlag der Tradition ist, du fängst erstmal mit guten Freunden an. Also die Tradition sagt, fang zuerst mit Mutter und Vater an. Das haben dann die Tibeter gleich gemerkt, im Westen kann man das irgendwie so überhaupt nicht bringen. Also in Tibet scheint es ganz anders zu sein. Da stellst du dir vor, deine Mutter hat dich irgendwie genährt und war immer gut zu dir und hat dich gewaschen, als du dich noch nicht alleine waschen konntest. Und dein Vater war auch immer gütig und liebevoll und fürsorglich zu dir und hat irgendwie dir, was weiß ich, Lamm gebraten oder was auch immer, irgendwie, was?
Sachen beigebracht
und so weiter. Und die haben dann eine andere Tradition, wo die Eltern einem am nächsten stehen und die wirklich die Menschen sind, bei denen man am meisten Wärme und Liebe empfindet. Und dann kamen die Tibeter an und sind da so in einem Einführungskurs. We teach now Pong Yuen. Imagine your mother and your father, they are very angry. What are you feeling? Und so, und das ging völlig in die Hose. Weil die Westler eigentlich meistens am allermeisten Mutter und Vater, mit denen die meisten Probleme haben und da irgendwie mit denen verwickelt, verstrickt sind, die hassen. Das ist der asiatischen Kultur völlig fremd. Also interessanterweise ist das eine ganz andere Form. Ja, deswegen hat der Song ja dann gesagt, also Mutter und Vater nimmt dann mal ganz am Ende. Ihr könnt vielleicht eure Kinder nehmen oder euren Partner ist auch mal so. Irgendwelche Leute, die ihr angenehm findet, die euch nahestehen, die jetzt vielleicht gesundheitliche Probleme haben oder irgendwie Stress oder Leiden halt. Damit fängt man an. Und dann durch das Praktizieren von Tonglen baust du immer mehr Substanz und Kraft auf. Also diese Fähigkeit, dieser Mitgefühls- und Mitfreude- und liebende Gütemuskel, der muss auch erstmal entwickelt werden. Wir sind das jetzt nicht gerade gewöhnt. Also in der Hinsicht haben die Tibeter natürlich viele Jahre Vorsprung, weil die schon als Kind gesagt bekommen, dass es gut ist, wenn man mit Freude und Mitgefühl und liebende Güte und Gleichmut und diese Qualitäten des Herzens entwickelt. Wir lernen vielleicht eher, wie schaffe ich es, den Job zu kriegen, dass der andere nicht kriegt oder ähnliche Dinge. Trotzdem gibt es auch bei uns in der christlichen Kultur, sofern die in ihrer positiven Essenz auch noch wirksam ist, auch diese Idee, dass man irgendwie Mitgefühl und liebende Güte entwickeln soll. Also ich will es jetzt nicht ganz so runter machen, unsere abendländische Kultur ist. Teilweise erlebt man auch viel Solidarität und Liebe. Und nach kannst du dein Meditationsobjekt dann ausweiten, auch zu Menschen, die dir vielleicht gleichgültig und neutral sind oder irgendwelche Menschen, die du gar nicht kennst, bis hin zu Menschen, die du richtig doof findest. Also die einen Teil von dir richtig hasst oder ablehnt oder mit denen man ambivalente und verstrickte Gefühle hat, das ist dann sozusagen das Tonglen, die höheren Levels. Wenn man die Niederen so spielerisch kann, dann geht man an die höheren Levels ran. Und die Tonglen-Hauptpraxis jetzt im Vajrayana-Style. Also im Vajrayana wird das immer sehr stark visualisiert und stellt man sich das sehr plastisch vor. Das ist der Unterschied zu Mahayana, wo es eher um das Prinzip geht. Im Vajrayana geht es dann darum, dass man sich das visualisiert und die Tonglen-Praxis aus dem Vajrayana geht es folgendermaßen. Als erstes wählst du eine dieser Methoden 1 bis 4, also entweder Tonglen für dich selber oder für die Umgebung oder für andere, gute Freunde und so, wählen wir eine Methode aus, um überhaupt ans Mitgefühl ranzukommen. Und dann kannst du die Präsenz der Kräfte, der Gottheiten, deines Guru oder was auch immer anrufen. Also gewissermaßen heilende Kräfte da anrufen, dass sie dich stärken, unterstützen sollen und aus dir herauswirken. Das wäre so der erste Teil. Und dann stellst du dir als zweiten Teil einen leidenden Menschen vor. Wobei Leiden also sehr allgemein gehalten ist. Ne? Das kann körperliches Leiden sein, das kann auch irgendwie Wut oder Stress oder was auch immer sein. Und dein Leiden manifestiert sich als schwarzer, schmutziger, heißer Rauch. Und dann atmest du diesen ganzen hässlichen, heißen, dreckigen Qualm ein und machst die Erfahrung, dass es um dein Herzen eine Art Blockade oder Panzer gibt und dass dieser schwarze, hässliche Qualm das alles auflöst und zerstört. Also gerade das Leiden hat eben eine dauerzersetzende Wirkung und löst gewissermaßen die Blockade um dein Herz auf. Dein Herz ist nun freigelegt, der letzte Schritt, und strahlendes, kühles Licht und den Erleuchtungsgeist umgeben es. Dein Herz wird zum wunscherfüllenden Juwel. Beim Ausatmen wird dem anderen Heilung, Liebe, Freude und Glück geschickt, mit der klaren Visualisierung, dass jetzt alles Negative von ihm entfernt ist. Ja, und das macht man dann eine Weile. Das illustriert auch so, wie diese tantrischen Methoden, wie diese Vajrayana-Methoden arbeiten, dass man halt immer mit Tricks arbeitet, dann etwas visualisiert, dass das einfach noch viel intensiver körperlich erfahren wird. Ja, und jetzt wurde der Meister gefragt, ja, aber wie ist denn das? Normalerweise will ich immer positive Energie einatmen und negative ausatmen. Ist doch das, was wir die ganze Zeit immer lernen in den Esoterik-Seminaren. Und jetzt machen wir das Gegenteil. Also wie kann das sein? Dann hinterher muss mir schlecht gehen. Am Ende bin ich dann noch krank oder so. Der andere ist dann gesund und ich bin krank. Worauf der Meister meinte, da sind keine energetischen Probleme zu erwarten. Das Einzige, was bei Tonglen zu Schaden kommen kann, ist der Egoismus und die Selbstsucht. Der selbstsüchtige Geist wird schwächer und die wahre Natur, die sich laut der buddhistischen Lehre auch im Mitgefühl ausdrückt, wird gestärkt. Und es ist eine Tatsache, dass die Wirkung dieser Übungen sich auch hirnphysiologisch nachweisen lässt. Also dass diese Leute, die Tonglen praktizieren, habt ihr vielleicht schon gehört von diesen hirnphysiologischen Messungen, dass es bei den tibetischen Mönchen ein Gehirnareal gibt, das für Mitgefühl eben zuständig ist. Das ist bei den normalen Menschen nicht nachzuweisen. Also ein Mitgefühlszentrum, das einfach entwickelt wird durch diese Praxis. Diese Leute sind tatsächlich in der Lage, viel feinfühliger und mit viel mehr Mitgefühl zu reagieren. Da haben sie die Leute an so EEGs geschlossen und haben ihnen Bilder gezeigt von leidenden, kranken Menschen, zum Beispiel aus so einem lepraarmen Haus. Und bei den Westlern, die man da angeschlossen hat, oder auch bei jetzt Nicht-Meditierern, was sich sofort automatisch einstellt, ist eine Ekelreaktion. So in Zehntelsekunden, bevor der Verstand einsetzt und irgendetwas denken kann, reagiert Öl. So eine Reaktion, die sowohl in den Gesichtszügen kurz abzulesen ist, weil es sind ja wirklich schwerende Wunden und was weiß ich was. Ne? Und entsprechend lässt sich das auch durch irgendwelche Elektronen nachweisen. Bei diesen Mönchen aber stellt sich sofort Mitgefühl ein. Das ist interessant. Also die haben tatsächlich durch so ein Geistestraining ihr Gehirn so verändert, dass sie bei Leiden tatsächlich mit Mitgefühl reagieren und nicht mit dem Leiden will ich lieber nichts zu tun haben. Und eine der Hauptpraktiken ist tatsächlich dieses Tonglen, was die machen. Manchmal macht man das ja vielleicht auch bei den eigenen Kindern, wenn die irgendwie Bauchschmerzen haben oder so. Gibt es auch schon Automatismus, dass man das macht, so als liebende Eltern, wo man noch am stärksten diesen Mitgefühl so, dass man denkt, boah, ja, ich will dir irgendwie dein Leiden, dir irgendwie abnehmen und mittragen und dir irgendwie, ne, sowas. Manchmal geht es Menschen wirklich besser, wenn man sie auf diese Weise segnet. Aber es muss nicht sein. Manchmal machst du das eigentlich auch nur um dich selber, ne? Also, du machst es schon auch für den anderen, aber für dich selber ist es auch irgendwie eine Möglichkeit, damit offen und klar zu sein. Und im besten Fall hilft es dem anderen auch tatsächlich real. Ich mache das jetzt aber ohne zu wollen, ohne den Anspruch zu haben, dass es dem jetzt gleich besser geht. Ich mache das auch, um meinen Geist zu reinigen. Dass du ein Stück weit integrierst in dein System und umarmst und was Positives zurückgibst. Und wenn du natürlich dich deswegen über den anderen stellst, dann ist das schon wieder die ganzen spirituellen Verdienste, werden dadurch wieder ins Negative verrechnet. Wenn man denkt, ah, der arme Unbewusste, der muss jetzt leider wütend sein, und ich bin aber schon so weit, ich kann sogar Tonglen machen und atme seinen Schmerz ein. Also wo steht der und wo stehe ich? Ne? Aber das sage ich natürlich nicht, weil ich bin so bescheiden. Sondern dass man versucht, das wirklich aus seiner echten Bescheidenheit heraus auch zu machen. Also das muss man erstmal schaffen. Deswegen fängt man erst mit Freunden an.
Also das ist vielleicht ein schönes Bild mit dem Wahrnehmen und mit dem Umarmen eigentlich, ne? Von dem, wie der andere halt gerade ist, wo er gerade steht, was er gerade erleidet oder so, und das sich dahin zu wenden und eben sich nicht abzuwenden innerlich, weil es einem selber vielleicht antickt mit seinem eigenen Leid oder so, ne? Und das sich dafür zu öffnen und auf eine, eben auf eine liebevolle Art und Weise. Das,
also dieser Rinpoche betont es immer wieder, dass das nicht so, dass das auf einer feineren Ebene abläuft, auf der Geistesebene, die etwas subtiler noch ist als diese energetische, pranische Ebene. Dass es eben keine pranische Technik ist. Kann man den Unterschied vielleicht ein bisschen verstehen?
Also ich kenne das auf jeden Fall, dass ich innerlich da auch in diese verschiedenen Gefühle ein Stück weit mich da annähern kann. Nicht, wenn es gerade vielleicht total akut ist, ist es vielleicht eher schwieriger, aber wenn es nicht total akut ist, dann kann ich da bewusst hingehen.
Total akut ist dann schon wieder höheres Level.
Ja.
Das Dunkel, das ist dann weg, oder? Also ich habe so eine Angst immer noch, dass das dann in mir ist und dass ich dann irgendwie verunreinigt bin.
Also bei mir geht es weg, das Dunkel, ich weiß nicht, in der Vorstellung. Aber diese Angst haben viele Menschen, da verunreinige ich mich ja irgendwie, am Ende bin ich dann voller Staub. Ne? Aber ich glaube, wir müssen das einfach mal machen.
Naja, wenn ich dunkel drauf einatme, ja. Es gibt ja eben diese vielfältigen Techniken.
Grünes Licht wird ausgeatmet.
Genau, ja. So hast du eben auch gemacht.
Also das Herz, wenn es freigelegt ist, wird es halt immer stärker. Ne? Also ja. Die wahre Essenz, die da im Hintergrund ist. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr kraftvoll, diese Technik, weil tatsächlich fühlt es sich auch oft so an. Eigentlich wissen wir alle, dass wir in unserem Herzen eine Perle tragen und dass die kraftvolles Licht voller Liebe und Mitgefühl schicken kann. Aber meistens sind halt so viele Schichten drumherum, ne? Die wir uns halt so angelagert haben, weil wir halt nicht besser konnten oder wussten bisher. Und durch diese Art von Praxis lässt sich das ziemlich direkt damit arbeiten. Das ist schon eine sehr buddhistische Sichtweise, dass ja eigentlich der andere nur scheinbar leidet. Das ist ja auch ein Spiel und wenn du jetzt Buddha bist, dann kannst du das Leiden zwar sehen, aber du siehst auch sofort durch das Leiden durch, dass es eigentlich nur auf Täuschung beruht. Und wenn du die Täuschung auflöst, dann ist da auch kein Leiden mehr. Aber der andere, der wähnt sich halt noch im Leiden und das ist tatsächlich dein eigenes Leiden, was du da erstmal auflöst. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schlecht drauf seid, dann seht ihr auch irgendwie nur schlimme Dinge und dann ist alles schlimm. Und wenn man irgendwie gerade frisch verliebt ist, dann sieht man halt auch mehr die schönen Dinge in der Welt. Ja, lass uns mal mit der Praxis dann beginnen.